ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Kann regelmäßiges Riechtraining das Denken verbessern? Auch so eine Frage, mit der sich die Geruchsforschung beschäftigt. Und darum geht's heute Vormittag bei uns. Einer der weltweit führenden Wissenschaftler in der Geruchsforschung ist bei uns, Professor Hans Hatt. Herzlich willkommen, guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Nase ist unser empfindlichstes Sinnesorgan. Das fängt schon im Mutterleib an. Fangen wir so einfach mal chronologisch vorne an. Wie beginnt das denn im Mutterleib?
Ja, also ab der 27. Schwangerschaftswoche ist tatsächlich das Riechsystem eigentlich als einziges Sinnessystem so richtig voll entwickelt schon. Also da sind schon die Riechzellen in der Nase vorhanden, die funktionieren, die Nervenbindung zum Gehirn und auch die Gehirnareale, also das Gedächtnis- und Emotionszentrum gibt es auch schon. Und damit können die Embryonen tatsächlich schon mit der Mutter mitriechen. Und interessanterweise ist ja das Riechen auch der Sinn, der am direktesten Zugang zu diesen alten Gehirnarealen hat. Und immer wenn er einen Duft riecht, den im Gedächtniszentrum abspeichert und gleichzeitig die Emotion, die man in dem Moment hat, mit dem Duft zusammen verbindet und abspeichert. Und wenn man ihn wieder riecht, dann löst man die Emotion eben wieder aus. Und das bedeutet, mit Düften kann man natürlich auch einen beeinflussen, wie man sich wohlfühlt oder unwohl fühlt. Und das geht schon, das Lernen dieser Düfte passiert schon im Mutterleib. Das heißt also, man kann tatsächlich schon vom ersten Klassenzimmer sprechen, ja, wo die Embryonen schon mit der Mutter mitriechen.
Bedeutet das, was die Mutter isst während der Schwangerschaft, hat gleichermaßen Einfluss auf das Kind?
Genau, da gibt es eine ganze Reihe von Berichten, dass tatsächlich Mütter, die mehrere Kinder bekommen haben und in der Schwangerschaft andere Vorlieben hatten, einmal Essiggurken, einmal Gummibärchen oder was, dass die dann, die Kinder von denen, tatsächlich auch diese Vorlieben später auch haben, dagegen die anderen Kinder eben nicht. Ja? Also mit anderen Worten, Knoblauchmütter erzeugen wahrscheinlich auch Knoblauchkinder.
Ja. Und wie lernen die Babys die Vorlieben der Mütter denn? Weil das ist ja wahrscheinlich ein hochkomplexer Prozess, oder?
Ja, die Düfte sind ja normalerweise eine Mischung, wie ein Parfum auch, aus 100 verschiedenen Duftstoffen. Und die aktivieren eine ganze richtige Kombination von Duftrezeptoren, Duftsensoren, die wir in der Nase haben. 400 verschiedene hat der Mensch. Und damit deckt er die ganze Duftwelt ab. Also man muss, wenn man einen Duft riecht, wie Rosenduft oder so etwas, oder Essensduft, muss man dieses Muster der aktivierten Riechrezeptoren auswendig lernen, im Gedächtniszentrum, die Emotionen dazu speichern. Und wenn man es dann wieder riecht, den Duft, muss man sich wieder daran erinnern.
Ja.
Und das macht eben schon der Embryo. Und später, wenn man auf der Welt ist, muss natürlich jeder Säugling und bis er zum Erwachsenen kommt, Düfte immer neu lernen, neue Düfte, aber immer mit einer Emotion verknüpft. Das heißt, jeder Duft bei Menschen wirkt auf jeden Menschen anders, denn es ist natürlich unterschiedlich, wann der Mensch gerade, ob er da in guter Stimmung war, als er den Duft gerochen hat, oder in ganz schlechter. Also jeder Duft hat sozusagen eine andere Wirkung auf den Menschen. Darum gibt es eben keinen Duft, den alle Menschen mögen oder nicht mögen.
Gibt es nicht?
Nee. Also sowas gibt es gar nicht. Nee.
Aber es gibt auch so Rose, sagt man ja, riechen viele gerne. Vanille riechen viele gerne, oder?
Ja, tatsächlich. Also es gibt natürlich, wie immer die Statistik, ja. Es gibt natürlich Düfte, die die meisten Menschen gerne riechen. Also Vanille vor allem, weil es auch in der Muttermilch vorkommt zum Beispiel. Also das lernt das Kind schon von Anfang an. Aha, da gibt es gute Nahrung, das liebe ich, den Duft. Aber auch Rosenduft, da hat eigentlich, gibt es nur wenige, die da schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Rosendüften. Ja. Darum sind die auch meistens positiv abgespeichert. Also sowas gibt es schon, aber für die meisten Düfte gilt eigentlich, das ist ja auch die Schwierigkeit für einen Parfümeur natürlich, dass er nie weiß, und auch für das Heilen, für die heilende Wirkung, dass man nie weiß, wie reagiert der Mensch eigentlich drauf. Vielleicht hasst er diesen Duft, dann wird er natürlich nie eine heilende Wirkung haben können.
Ja. Wie ist das denn? Gibt es da schon Forschungsergebnisse? Kann regelmäßiges Riechtraining das Denken verbessern?
Also natürlich, weil also Riechen ist ja ein sehr komplexer Vorgang. Also wir müssen im Gehirn sozusagen, im Gedächtniszentrum, die Kombination dieser Rezeptoren, die mit einem Duft aktiviert werden, das sind 50, 60 gleichzeitig, die müssen wir abspeichern. Ja. Und je mehr wir natürlich damit arbeiten, umso mehr muss man das auch trainieren. Also Riechen ist auch ein wunderbares Gedächtnistraining und ist auch ein Gehirntraining. Wir sagen immer Gehirnjogging mit Düften. Und das hängt eben damit zusammen, dass eben das Gehirn in so vielen Arealen des dass die Düfte in so vielen Arealen des Gehirns eben auch eingreifen, an vielen Stellen eben Erregungen auslösen und damit eben auch das Gehirn in toto mehr aktivieren als viele andere Sinnesorgane.
Jetzt haben wir gerade schon gehört, dass im Mutterleib die Embryos schon riechen können. Und Uli Betting schreibt uns gerade direkt per WhatsApp ins Studio, Studie und sagt, Mensch, das übersteigt jetzt meine Kenntnis. Wie soll denn ein Embryo riechen können? Dazu bedarf es doch der Atmung, damit der Duft an die Rezeptoren kommt. Und das ist doch frühestens nach der Geburt möglich und nicht vorher. Professor Hatt, was sagen Sie?
Ja, normal, wenn man auf der Welt ist, brauchen wir tatsächlich die Atmung, um die Düfte da mit der Luft hinzutransportieren. Aber im Mutterleib hat man natürlich Zugang zum Fruchtwasser, in dem der Embryo schwimmt. Und da kommt das Fruchtwasser, wenn da sich die Düfte gelöst haben, die die Mutter gegessen hat, auch schon in die Nase. Und außerdem konnten wir auch zeigen, dass Düfte ins Blut gelangen, ganz einfach, durch Essen oder Einreiben. Und dann können sie auf dem Blutweg zum Embryo kommen und vom Blut des Embryos auch bis zur Nase transportiert werden.
Sie forschen seit vielen, vielen Jahren an der Ruhr-Uni in Bochum. Lässt sich so über die Nase sagen, dass das ein Organ ist, das lange unterschätzt wurde?
Ja, das kann man wirklich sagen. Also ich glaube, Corona hat natürlich vieles daran geändert, aber früher war die Nase, fragen ja die Philosophen und alle, das entbehrlichste und unnötigste aller Sinnesorgane. Aber in Wirklichkeit wissen wir inzwischen, dass die Nase doch in vielen, vielen Bereichen tief in unser Leben eingreift. Ob das Erinnerungen sind, ob das jetzt auch die Kommunikation zwischen Menschen ist, ob das das Essen und Trinken ist, das ja die Nase braucht, um das überhaupt zu erkennen, was man isst. Und viele solcher analytischen Sachen auch, die man, wozu wir die Nase brauchen.
Ja, es gibt so viele Sprüche damit, ne? Den kann ich gut riechen, genau. Oder eben nicht. Und was riechen wir denn schneller? Angenehmes oder Unangenehmes? Gibt es darüber Kenntnisse?
Ja, es gibt tatsächlich so ein paar neue Arbeiten, die sagen, das Unangenehme riechen wir schneller. Das macht natürlich, sagen wir, evolutionsbiologisch auch Sinn, denn das ist ja meistens was Gefährliches oft und davor wollen wir uns ja schützen. Ja, und da ist natürlich gut, wenn wir das rechtzeitig riechen können. Auf der anderen Seite ist das Unangenehme, das dann untersucht wurde, oft ein Duft, der in hoher Konzentration gegeben wurde. Und da kennen wir auch in der Wissenschaft, dass es dafür sogar ein extra Sinnessystem gibt. Also nicht das Riechen, sondern das heißt der Nervus trigeminus, der Warn- und Schmerznerv in unserer Nase und unserem Mund überall. Und der macht eben dann auch eine ganz schnelle Aktivierung im Gehirn und eine ganz schnelle Informationsverarbeitung. Also der spielt da sicher auch eine Rolle.
Das wäre zum Beispiel, wenn wir nachts schlafen und irgendwo bricht ein Feuer aus und das würden wir als erstes über die Nase registrieren?
Genau, wir haben ja das erste gezeigt, vor vielen Jahren schon in München mit dem Max-Planck-Institut zusammen, dass die Menschen überhaupt im Schlaf riechen können. Also wir riechen die ganze Nacht über. Also solange Düfte um uns herum schwirren, mit jedem Atemzug nehmen wir die auf, vom ersten bis zum letzten Atemzug oder Schnaufer, wenn man sagen würde, ja, als Mensch. Und da kann man eben auch zeigen, da sagen die Leute immer, ja, wieso kann ich dann verbrennen oder sowas. Also wenn ich einen leichten Brandgeruch wahrnehme, dann rieche ich den auch und verarbeite den in meinen Träumen. Dann träume ich so zum Lagerfeuer oder ich grill gerade Würstel oder sowas. Und erst wenn die Duftkonzentrationen höher werden, wenn so ein richtiges Feuer brennt, dann wird auch dieser Warn- und Schmerznerv gereizt und dann wacht man sofort auf. Und darum findet man oft solche Toten, bedauerlicherweise natürlich bei Brandursachen, oft schon ein Stück entfernt vom Bett. Aber es ist dann oft zu spät natürlich.
Und wie ist das, weil Sie gerade die Träume ansprechen, können Düfte unsere Träume beeinflussen?
Ja genau, das ist das, was Sie damals auch gezeigt haben. Also nicht nur, dass wir im Schlaf riechen können, sondern auch, dass Düfte im Schlaf unsere Träume beeinflussen, vor allem auch unseren Herzschlag beeinflussen, unsere Atemfrequenz. Also unangenehme Düfte wie Skatol, das ist so Fäkalien, also Scheißerduft auf Deutsch gesagt, die verlangsamen die Atemfrequenz, also da wehrt sich der Körper, dass man das überhaupt so viel einatmet.
Die Schutzfunktion wahrscheinlich.
Die Schutzfunktion und andere Düfte, wie Rosenduft oder Orange haben wir gemacht, die beschleunigen das und beschleunigen den Herzschlag und sie verändern die Trauminhalte. Also unangenehme Düfte machen meistens auch unangenehme Trauminhalte und angenehme Orangenduft zum Beispiel macht angenehme Trauminhalte.
Dann wäre es gar nicht so verkehrt, vorm Schlafengehen sich irgendwie mit einem guten Duft einzusprühen oder ein Bad zu nehmen mit einem ganz besonderen Duft, was wohltut.
Ganz genau, ich sage schon immer, man soll auch darauf achten, wie es im Schlafzimmer riecht. Also nicht nur in der Wohnung beduftet man ja alles inzwischen, aber auch im Schlafzimmer. Und wir haben damals auch gefunden, dass zum Beispiel der Duft der Frauen dieser Männer, die wir getestet haben, dass der auch positiven Einfluss hat auf die Träume. Ja. Also genauso wie die Orange. Und darum haben wir immer gesagt, wenn mal die Frau nicht da ist, kann sie ihrem Mann eine Orange auf das Kopfkissen legen, dann träumt er wenigstens auch schön, obwohl sie nicht da ist.
Per E-Mail und WhatsApp schalten sich die SW1-Hörerinnen und Hörer ein. Aus Meersburg schreibt uns Julia und sagt, mich würde interessieren, welche Düfte ätherische Öle den Schlaf fördern können, gerade wenn man Probleme mit dem Einschlafen hat und ob es Düfte, Öle gibt, die einen erholsam schlafen lassen. Professor Hatt, was sagen Sie?
Also erholsam, da kenne ich mich nicht so aus, das ist auch schwer zu testen natürlich, aber Düfte, die in den Schlaf fördern, gibt es natürlich. Ich habe gerade auch mit der Charité so eine Studie gemacht. Also wir haben einen Duft gefunden, der heißt Gardenia acetal, zum Beispiel ein Duft aus der Gardenienblüte. Aber in derselbe Gruppe gehört auch Lavendel, Inhaltsstoffe, Linalool, Linalylacetat. Und da konnten wir zeigen, dass die tatsächlich zum Beispiel über das Einreiben, die Inhalation oder gar wenn man die isst, diese Düfte, also Lavendel kann man ja auch essen, in das Blut gelangen und von dort ins Gehirn und dort Schlafrezeptoren, die wir da haben, aktivieren. Ja. Und zwar an die gleiche Stelle andocken wie zum Beispiel Valium.
Ja.
Also insofern sind das richtige Schlafmittel eigentlich. Ja. Und die kann man nutzen. Auf der anderen Seite kann man sich selber natürlich auch, wenn man immer den gleichen Duft, bevor man einschläft, riecht, sich konditionieren sozusagen, dass wenn ich den Duft rieche, dass mein Gehirn dann auf Schlafmodus stellt.
Ja.
Also das ist dann noch eine einfachere Alternative.
Ja. Und macht dann eben nicht abhängig wie vielleicht andere Mittel.
Macht sicher nicht abhängig, ja.
Das stimmt natürlich. Sie haben als Erster entdeckt, dass es Riechrezeptoren an vielen Orten im Körper gibt, nicht nur die Nase riecht also. Ja, was im Körper kann denn noch riechen?
Ja, riechen kann eigentlich nur die Nase, um ehrlich zu sein, ja. Aber die Nase, wir haben es ja schon erwähnt, besitzt 400 verschiedene Rezeptoren, die eben Düfte wahrnehmen können. Und zwar jeder Rezeptor einen ganz bestimmten Duft. Der eine Moschus, der andere Vanille. Also für viele Düfte haben wir spezielle Rezeptoren. Und die hat man früher eigentlich alle in die Nase definiert. Die gibt es nur in der Nase, aber das stimmt eben nicht. Sondern die haben sie über den ganzen Körper verteilt. Also wir konnten als Erste zeigen, dass eben Düfte auch in der Haut, diese Duftrezeptoren in der Haut gibt, in der Leber, im Herzen, überall im Darm. Und dass, wenn man die dort aktiviert, dass sie dann die Zellen erregen und ganz bestimmte Wirkmechanismen haben. Hat also nichts mit Riechen zu tun, hilft auch nichts, wenn ich dann Düften rieche, um diese extranasalen Rezeptoren, wie wir sie nennen, zu aktivieren, sondern die muss ich dann den Duft direkt an die Rezeptoren bringen, indem ich die einreibe oder esse. Und man konnte auch zeigen, dass wenn Sie einen Duft einreiben, jeder kann es mal mit Knoblauch probieren, an der Fußsohle, sich den einzureiben, dann wird er merken, innerhalb von 10 Minuten hat er einen Knoblauchgeruch in der Nase.
Ja, okay.
Weil über den Blutweg kommt der Duft dann durch den ganzen Körper.
Ja, es gibt ja auch diese Geschichte über Spermien, die den Duft von Eizellen nach Maiglöckchenduft wahrnehmen und so dann wohl den Weg zur Eizelle finden. Ist das wahr?
Genau, das waren eigentlich unsere ersten Daten, die gezeigt haben, die wir dann auch hochkarätig publizieren konnten, dass es eben Duftrezeptoren außerhalb der Nase gibt, nämlich das war ein Spermien. Und da konnten wir eben zeigen, dass wenn man Spermien mit diesem synthetischen Maiglöckchenduft beduftet, dass die dann ihre Schwimmgeschwindigkeit ändern, ihre Schwimmbewegung ändern. Und da haben wir eben dann daraus geschlossen, dass sie eine wichtige Funktion haben beim Weg der Spermien zur Eizelle hin, denn es ist ja da dunkel, die sehen nichts, hören nichts und müssen ja die Eizelle finden.
Ja. Wir sind in der Geruchsforschung heute Vormittag mit Professor Hans Hatz. Sie haben als Erster entdeckt, dass es Riechrezeptoren an vielen Orten im Körper gibt, haben wir schon drüber gesprochen. Und Zellarten reagieren auf Düfte unterschiedlich. Wir wollten drüber sprechen, wodurch wird der Darm denn dann zum Beispiel angeregt?
Also wir haben tatsächlich in allen Geweben des Körpers, in jeder Körperzelle bestimmte Repertoire von Duftrezeptoren, die wir normal in der Nase haben, gefunden. Hat natürlich nur nichts mit Riechen zu tun im Darm, dass der riechen kann, sondern diese Duftrezeptoren in den Darmzellen zum Beispiel, die werden eben zum Beispiel auf Inhaltsstoffe von bestimmten Gewürzen angeregt. Also man weiß, dass also eben in der Nelke zum Beispiel das Eugenol, da gibt es einen Duftrezeptor, da können wir auch in der Nase riechen. Aber der sitzt auch im Darm und dann kann ich den anregen. Oder auch bei Zimt oder bei Wacholderbeeren und Ähnliches. Und damit kann ich eben zeigen, im Darm macht dieser Duftrezeptor, wenn ich ihn stimuliere, eben zum Beispiel eine Serotoninausschüttung und damit eine Beschleunigung der Darmaktivität und trägt damit zur Verdauung bei. Also das wusste man natürlich schon lange, dass man eben bei bestimmten Gewürzen oder bei bestimmten schweren Gerichten, fetten Gerichten eben solche Gewürze zufügen muss, um eben die Verdauung zu steigern.
Im Grunde bestätigen Sie damit Ihrer Forschung die Kräuterkunde, die es dann auch schon lange gibt, oder Hildegard von Bingen und so etwas, was es dann schon eigentlich über viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte teilweise gibt, wird dadurch bestätigt, oder?
Ganz genau, das ist eigentlich eine unserer Hauptziele, dass man sagt, gut, Aromatherapie oder Phytotherapie, da gibt es viel esoterisches Zeug, aber es gibt auch ganz viel, was man heutzutage mit wissenschaftlichen Methoden nachweisen kann, dass diese Wirkungen auftreten. Und wir konnten es also für die Haut zeigen zum Beispiel, dass da auch Duftrezeptoren in der Haut sind. Über 40 von der Nase kommen in Hautzellen vor. Und einen von denen, den wir identifiziert haben, der kann eben so eine Art Sandelholzduft wahrnehmen. Und wenn man den stimuliert, dann wachsen die Hautzellen, die teilen sich schneller und sie bewegen sich schneller. Und man kann dann mit der Wundheilung tatsächlich 30% steigern mit diesem Duftsandalore. Und denselben Rezeptor gibt es in den Haaren, da verlängert er die Lebensdauer der Haare. Das heißt also, wenn man das in den Shampoo reintut, dann hat man mit der Zeit mehr Haare am Kopf, weil eben die Lebensdauer der einzelnen Haare verlängert wird. Man kann keine neuen Haare wachsen lassen, ja. Aber und so finden wir überall in solchen Organen bis zum Herzen, man riecht auch mit dem Herzen gut sozusagen, da gibt es auch so Duftrezeptoren, mit denen man das Herz beschleunigen kann, die Frequenz, das schneller schlägt oder intensiver schlägt oder langsamer. Also das ist ein Riesenthema, das bisher viel zu wenig untersucht ist natürlich.
Ja, also für die Wundheilung würde das bedeuten, eine Creme mit Sandelholz würde dann die Wundheilung beschleunigen.
Genau, sowas gibt es auch, ja. Also mit Sandalore. Mhm. Interessanterweise ist es nicht der Original-Sandelholzduft, der im Sandelholz selber vorkommt, sondern der synthetische, den man nimmt, um Sandelholz, das sehr teuer ist, zum Beispiel zu imitieren in Parfums, damit so nach Sandelholz riecht, ja.
Ja.
Der Original-Sandelholzrezeptor, den haben wir zum Beispiel in Blasenkrebs gefunden. Da gibt es Zellen, in die Krebszellen, die auch tatsächlich den Original-Sandelholzduft ansprechen und dann das Wachstum auch verlangsamen können.
Und wie ist das beim Herz, was Sie gerade angesprochen hatten? Herzschlag verändern? Also wenn jemand zum Beispiel niedrigen Blutdruck hat, kann er irgendeinen Duftstoff nehmen, um das zu beeinflussen?
Also es gibt bei Mäusen das Experiment, oder kennt man auch den Rezeptor, der sitzt aber in der Niere. Weil die Niere ja auch für den Blutdruck zuständig ist. Also beim Herzen kann ich nur die Frequenz, wie schnell das schlägt oder wie kräftig das schlägt, beeinflussen, eben mit bestimmten Fettsäuren. Das sind diese Rezeptoren, die im Herzen vorkommen. Also man kann ja Fette riechen, Olivenöl von Sonnenblumenöl unterscheiden. Und diese Rezeptoren gibt es im Herzen und es gibt natürlich viele Blutfette, die diese Rezeptoren stimulieren. Und bei Diabetikern sind die zum Beispiel erhöht. Und da müsste man jetzt also einen Duft geben, damit man eben dort bei den Menschen diese Frequenzänderung, die vielleicht schneller schlagen lässt, wieder oder kräftiger.
Wie weit ist die Forschung denn bei diesen Bereichen? Das betrifft ja wirklich den gesamten Körper.
Also leider nicht sehr weit. Also wir haben ungefähr 18 verschiedene Organe untersucht des Menschen, immer einzelne Funktionen von einem Rezeptor untersucht. Aber insgesamt gibt es natürlich hunderte dieser Rezeptoren im ganzen Körper und nur von etwa 30% kennen wir überhaupt den Duft, mit dem man den aktivieren kann. Also da ist forschungsmäßig noch wirklich viel zu tun. Aber in den Beispielen, die wir haben, ist leider auch die Umsetzung dann in die Klinik, in die Anwendung eben relativ schwierig, da Firmen zu finden, die sich dafür interessieren. Denn Düfte sind natürlich billig und schwer zu patentieren. Ne?
Professor Hans hat bei uns in SWR1, Leute, es gibt so viele Fakten über die Nase und die meisten von uns kennen das überhaupt nicht. Also unsere zwei Nasenlöcher, sind die immer gleichmäßig aktiv? Wie ist das?
Nee, also das weiß man auch schon seit längerer Zeit, dass wir eigentlich immer nur mit einem Nasenloch riechen.
Sehr lustig.
Atmen.
Ja.
Also wenn man langsam mal die Luft einatmet, dann merkt man bei mir jetzt gerade, das linke Nasenloch ist gerade frei und das rechte nicht. Das heißt also, das ist so eine Art Schonmechanismus. Wenn man allerdings was besonders Interessantes riechen will, dann auch bei Tieren sieht man das auch, ja. Wenn die Interesse haben an was, dann schnüffelt man richtig und dann kann man mit beiden Nasenlöchern arbeiten. Und der Trick dabei ist, dass beide Seiten der Nase, beide Riechzellseiten, die enden im Gehirn an derselben Stelle. Das heißt, es kommt im Gehirn alles zusammen. Da ist eigentlich dann wurscht. Also was ich mit links Nase lerne, das weiß ich dann später auch mit der rechten Nase.
Lustig. Wie ist es denn überhaupt? Wie viele unterschiedliche Düfte können wir wahrnehmen?
Also es gibt eine neue Arbeit, die spricht von 1 Billion. Ob das stimmt, weiß ich auch nicht. Also wir haben 400 Duftrezeptoren und Sie können sich vorstellen, Sie können daraus beliebige Kombinationen machen. Also wir, unser Alphabet hat irgendwie 24 Buchstaben, aber jetzt haben Sie 400 Buchstaben und Sie können Duftwörter schreiben mit 100 oder Wörter schreiben mit 100 Buchstaben. Also eigentlich ist es eine unendliche Zahl.
Ja, Wahnsinn.
Also was man weiß, ist, dass ein guter Parfümeur oder einer, der sich sehr für Riechen interessiert, dass der eben so etwa 2.000 bis 3.000 Duftstoffe nicht nur wahrnehmen, sondern auch erkennen. Um das geht's ja. Sonst kann man nur sagen, ich rieche was, aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber zumindest erkennen kann und identifizieren kann.
Es gibt ja unterschiedliche Experimente. Sie haben da mal was gemacht im Kölner Dom, um dann auch dem Publikum zu zeigen, wie unterschiedlich Duft reagiert.
Ja, und wie wichtig das auch ist. Nee, also es war damals die Gamescom vor 4 oder 5 Jahren.
Ist gerade wieder gewesen,
da
ja.
Da gab es eben gerade das Problem auch in der Kirche, dass die sagen, mein Gott, da sind so viele junge Leute und keiner kommt in den Kölner Dom. Was machen wir da? Und dann haben wir die Leute befragt und haben gesagt, naja, also da muffelt so ein bisschen so nach Mode alten Menschen oder irgendwas oder nicht so gut. Da gibt es also ein düsteres Licht, das finden wir auch nicht toll. Und die Musik natürlich mit der Orgel ist ja ganz furchtbar. Und daraufhin haben sie also entschieden, wir machen mal für die jungen Leute Gamescom was Besonderes. Lasershow, ein DJ an der Orgel und eben eine Beduftung des Kölner Doms. Und da wurden riesige Duftsäulen aufgehängt und dann wurde der Kölner Dom eben beduftet mit einem speziellen Kölner Domduft, ja, der gerade für junge Leute ansprechend war, so ein bisschen frisch, jung, dynamisch. Und plötzlich war der Kölner Dom, es war immer nur zwischen nachts um, ich glaube, 12 bis 2 Uhr in der Früh, rammelvoll, die standen Schlange an, um dieses Event, sozusagen Duftevent und auch sonst zu erleben. Ja.
Ja, mit Kirche verbindet man sonst immer diesen klassischen Weihrauchduft, ne?
Genau, da war auch ein Weihrauch drin natürlich in diesem Duft, das gehört natürlich schon dazu, wenn ich da einen Kirchenduft mache, das so ein bisschen, aber wir haben es dann Weihrauch 2.0 genannt, ja, den Duft, ja. Und den gibt es immer noch, glaube ich, in der Kirche in NRW zum Teil, ja.
Ja, wie viele Sinneszellen entstehen denn bei uns im Körper regelmäßig? Also das erneuert sich ja auch laufend.
Also tatsächlich, also die Sinneszellen in der Nase sozusagen, um die geht es ja da, diese 10 Millionen, die wir da haben, die erneuern sich zwischen 4 und 6 Wochen, alle 4 bis 6 Wochen lebenslang oder fast lebenslang. Denn so ab 60 hört dann die Erneuerung langsam auf und dann riechen wir auch schlechter. Also bis zum 60. und 65. Lebensjahr erneuern sich die, alle 4 Wochen kriegen wir eine neue Nase oder zumindest neue Riechzellen in der Nase. Ja. Und danach nimmt so etwas ab, deswegen im Alter nimmt das Riechen genauso ab. Also 80-Jährige haben, glaube ich, nur noch ein Drittel des Riechvermögens von einem jungen Menschen. Und da ist eben dann das Üben gefragt, um den Riechsinn am Leben zu halten, sonst wird es immer weniger.
Fragen von den SW1-Hörerinnen und Hörern kommen hier direkt im Studio an, von Daniela Richter zum Beispiel. Und sie sagt, ich habe mein Geruchssystem durch eine Schädelbasisfraktur bei einem Reitunfall vor 16 Jahren verloren. Und seitdem kann ich weder angenehme noch unangenehme Gerüche wahrnehmen. Quasi 0,0. Mich würde interessieren, ob dennoch, in Klammern unbewusst, Informationen im Gehirn ankommen. Professor Hans Hatt, können Sie was dazu sagen?
Ja, also Informationen aus der Nase kommen natürlich dann nicht mehr an, denn die Riechzellen, die Nerven der Nase, die Verbindung zum Gehirn ist abgeschnitten durch diesen Unfall, sozusagen abgekappt. Aber was wir vorher besprochen haben, diese Wirkung auf diese Rezeptoren außerhalb der Nase, also zum Beispiel auf die Haut, dass man die Wundheilung fördert, oder im Magen-Darm-Trakt. Also alle die Duftwirkungen, die jetzt nichts mit dem Riechen direkt zu tun haben, sondern die außerhalb der Nase die Rezeptoren stimulieren, die wirken natürlich weiterhin. Und das heißt natürlich auch, was viele Leute dann oft unterschätzen, ich kann jetzt nicht nur an einem Duft riechen und glauben, ich habe jetzt eine Wirkung auf die Haut. Also das hat damit nichts zu tun, ist eben kein Riechen. Das muss man einnehmen, einreiben, inhalieren, dann kriegt man diese Wirkung auf die extranasalen Rezeptoren sozusagen.
Ja, und bei Covid-19, da sind viele betroffen, da melden sich auch gerade einige SWR1-Hörerinnen und Hörer, die eben auch dann ihren Geruch und teilweise Geschmackssinn verloren haben. Wie weit ist die Forschung da, was man machen kann?
Also so ganz verlieren tun ja die wenigsten, Gott sei Dank, weil die Nase eben die Fähigkeit hat, sich zu erneuern. Das heißt, die Riechzellen der Nase, da liegt unter der Riechzellschicht liegt eine Schicht von Stammzellen, die permanent neue Riechzellen erzeugen, nämlich etwa alle 4 bis 6 Wochen diese neuen Riechzellen. Und deswegen kriege ich natürlich nach einer gewissen Zeit meinen Geruchssinn auch bei Covid wieder zurück. Ja. Ansonsten, wenn man eben schlecht riecht, dann kann man nur üben. Das ist dasselbe wie im Alter. Also wenn man eben den Geruchssinn durch das Alter verliert oder durch eine neurodegenerative Erkrankung, dann hilft nur üben, üben, üben. Also immer wieder an verschiedenen Ölen riechen und trainieren das Riechen. Das macht ein Parfümeur ja auch, der trainiert jeden Tag eine Stunde riechen erstmal. Also das heißt, Riechen ist wirklich ein schwieriger, komplexer Vorgang, den muss man immer trainieren und üben.
Ja, gerade wenn man dann im Alter auch noch
riecht. Gerade im Alter oder bei Erkrankungen, wo man damit eine Hoffnung hat, dass es wieder besser wird, hilft eigentlich nur Riechtraining.
Ja, und es lassen sich so viele Duftstoffe einfach auch einsetzen für den Körper, nicht nur dann über die Nase. Also so beispielsweise, wenn jemandem schlecht wird, dann gibt es auch etwas, was ich einnehmen kann.
Ja, genau. Also diese viele Duftstoffe wirken natürlich nicht nur über das Gehirn oder über diese extranasalen Rezeptoren, sondern die wirken auch an anderen Stellen des Körpers. Ja. So gibt es zum Beispiel den Ingwer, wo ich gerade einen wunderbaren Ingwertee trinke. Da konnten wir vor Jahren schon zeigen, dass dieses Gingerol, das ist dieser Duft im Ingwer, dass der eben an Rezeptoren im Gehirn andockt, die für Übelkeit zuständig sind. Also man kann mit Ingwer tatsächlich, zum Beispiel auch, wenn man im Schiff fährt und es wird einem immer schlecht, kriegt man auch oft Ingwerstäbchen angeboten und die helfen tatsächlich, weil eben Ingwer die Übelkeit reduziert.
Ist Lakritz auch für irgendwas gut oder schlecht?
Ich mag Lakritz überhaupt nicht, darum habe ich noch nie damit beschäftigt, um ehrlich zu sein.
So. Ja. Okay. Ja. Und Tonic Water soll eine besondere Wirkung haben, wobei das denn?
Ja, Tonic Water haben wir auch publiziert. Da gibt es ja natürlich auch einen Stoff, das Chinin. Und da konnten wir zeigen, dass es die Verbindung zwischen den Nerven, die unsere Muskeln aktivieren, blockiert. Und wenn man zum Beispiel nächtliche Muskelkrämpfe hat, dann liegt es daran, dass diese Nerven, die eben in die Beinmuskulatur gehen vor allem, dass die übermäßig aktiviert sind in der Nacht. Und die kann man mit Ingwer blockieren. Also man kann im Grunde genommen, indem man einen halben Liter oder einen Liter Tonic Water trinkt, kann man das verhindern. Aber es ist wahrscheinlich einfacher, einfach ein Präparat zu nehmen, das die entsprechenden Konzentrationen hat. Also da sieht man die Duftwirkungen, die ja schon seit Alters her bekannt sind. Da kann man jetzt zunehmen, nach und nach, wenn man sich dafür interessiert, die wirklich wissenschaftsfundierte Beispiele und Beweise bringen, dass das auch so ist.
Die Geruchsforschung ist für Krebspatientinnen und Patienten ganz besonders wichtig, denn Krebszellen reagieren auf bestimmte Duftstoffe. Professor Hans Hatt, was ist denn darüber bekannt?
Also wir haben an vielen Organen des Menschen auch nicht nur die gesunden Zellen angeschaut, wie Leber oder Niere oder Darm, sondern eben auch Krebszellen, die in diesen Organen vorkommen. Und was wir gesehen haben, ist, dass die Krebszellen entweder von einer bestimmten Riechrezeptorsorte wahnsinnig viele haben, also 1000 oder mehrere, wogegen die gesunden Zellen nur ein paar haben, wie bei Prostata, oder dass sie eine ganz andere Kombination von Duftrezeptoren haben, die Krebszellen. Und da kann man nun natürlich versuchen, diese Krebsrezeptoren in Anführungszeichen anzugehen mit Düften. Und für einige, wie für Darmkrebs, aber auch für Blasenkrebs, konnten wir dann zeigen mit bestimmten Düften, bei Blasenkrebs eben so ein Original-Sandelholzduft oder bei Darmkrebs Troenan, dass man damit das Wachstum der Krebszellen in der Kulturschale natürlich verhindern kann. Und da müssten eben nun die klinischen Studien noch kommen, die zeigen, dass das tatsächlich auch in der Klinik so umgesetzt werden kann.
Ja, das bedeutet aber immer, sich mit sandelholzartigem Duft einzusprühen, würde nichts verändern.
Nee, weder dran zu riechen noch einzusprühen, sondern man muss das Sandelholz, eben müsste man tatsächlich über einen Katheter oder sowas an die Krebszellen in der Blase bringen oder den Darm natürlich auch über Zäpfchen an die Krebszellen bringen. Also da hilft also an diesen Rezeptoren nichts, weil es mit Riechen eigentlich nichts zu tun hat, sondern Zellreaktionen durch den Duft erzeugt werden.
Und das wäre für viele Patientinnen und Patienten natürlich eine ganz große Hoffnung.
Ja, es wäre natürlich sehr spannend, wenn sich das mal umsetzen ließe in die Anwendung. Aber da gibt es eben im Moment noch relativ wenig Ansätze.
Okay, es ist ja manchmal so, dass wir wirklich schon als Mensch, als Kind ganz früh auf gewisse Dinge reagieren. Sei es der Duft oder sei es eben Geschmack. Also es gibt Dinge, die schmecken uns als Kind überhaupt nicht. Oliven zum Beispiel mochte ich auch als Kind überhaupt nicht. Jetzt finde ich es gut. Woran liegt das?
Ja, das hat nun nichts mit Riechen zu tun, Riechrezeptoren, sondern mit den Geschmacksrezeptoren. Wir können ja, wenn wir etwas, ein Essen wahrnehmen, dann besteht das ja aus den Duftmolekülen, aus den Aromen und aus Geschmacksstoffen. Also das ist nur süß, sauer, salzig, bitter. Das sind die Geschmacksstoffe und die haben alle jeweils einen bestimmten Rezeptor dafür. Und was man eben weiß, ist, dass zum Beispiel die Bitterrezeptoren, die wir auf der Zunge haben, die gibt es nur auf der Zunge, die Geschmacksrezeptoren, und die Bitterrezeptoren, die wir auf der Zunge haben, bei Kindern sehr stark ausgeprägt sind, gibt es ganz viele davon, deswegen mögen die kein Bitter, weil das so gleich so extrem bitter ist. Die Süßrezeptoren bei Kindern sind zum Beispiel nur ganz wenige, deswegen mögen Kinder eben, brauchen die auch ganz viel Süßstoffe, also Zucker, um die zu aktivieren, die paar, und um richtig schön süß zu schmecken. Also das ist auch sozusagen evolutionsbiologisch sinnvoll, weil Kinder sollen natürlich brauchen viel Zucker zum Aufbau und Bitterstoffe sind oft eben auch gefährliche Stoffe und sollen gewarnt werden davor.
Katja schreibt uns eine Nachricht ins Studio, ich kann Ingwer nicht schmecken, für mich schmeckt es wie Seife, ich habe es schon mehrfach versucht. Hat das auch in irgendeiner Form damit zu tun?
Ja, also was wir wissen, ist natürlich, dass diese 400 Duftrezeptoren jeder Mensch die gleichen hat im Prinzip. Aber einzelne dieser Rezeptoren haben sich im Lauf der Familiengeschichte etwas verändert und die können deswegen bestimmte Duftstoffe nicht mehr so gut oder gar nicht mehr riechen. Also das hat wahrscheinlich mit solche Ursachen, dass gerade bei Ingwer eben auch Stoffe drin sind, die dann den Geschmackssinn, den Geruchssinn, muss man eigentlich ehrlich sagen, dann verändern.
Manche sagen, dass auch über Koriander schmeckt wie Seife, andere finden es gut.
Ja, das ist auch bei Leuten, die den Geruchssinn etwas verloren haben, dass sie dann so Fehleindrücke haben. Denn wenn ich eben mit diesem Duft nicht die üblichen 100 Rezeptoren aktiviere, sondern nur 60 davon, dann wird in meinem Gehirn ganz was anderes abgespeichert, als wenn ich eben das normale Muster habe.
Ja. Die Schweizer sagen, glaube ich, fürs Riechen dann auch noch schmecken, oder? Es gibt ja manchmal
das
so
Sprachen. Stimmt, ich glaube, in der Schweiz gibt es gar kein Wort für Riechen. Bei denen schmeckt alles. Also da riechen sie doch, oder nee, schmecken sie doch mal an der wunderbaren Rose. Da schmeckt man an Rosen und riecht nicht dran. Ja.
Über die Geschichte des Dufts wollten wir sprechen. Also so in der Geschichte, man kennt da ja große Figuren der Zeitgeschichte. Kleopatra wurde immer auch mit Duft in Verbindung gebracht. Ne? Mit welchem?
Genau. Also es gibt natürlich noch vor Kleopatra, also in Mesopotamien, 4000 vor Christus, hat man in den riesen Quadersteinen hat man kleine Kanäle gefunden. Und im Inneren der Kanäle hat man Düfte gefunden. Das heißt, die haben damals ihre Tempel alle schon beduftet, meistens mit so Jasminduft und Ähnlichem, um zu beruhigen, damit die Leute, die da reingingen, im Tempel eben entspannt und ruhig waren. Ja. Und bei den Ägyptern natürlich ohne Ende die ganzen Düfte, die aus vor allem auch aus bestimmten Hölzern, die sie verbrannt haben. Und dann hat Kleopatra natürlich angefangen, sich in eigene Parfums herzustellen. Und das ging dann also weiter. Das Mittelalter war dann so eine dunkle Zeit, aber danach kam dann Napoleon, der hat sich ja wieder mit 4711 sozusagen übergossen, weil eben damals die Leute doch wahnsinnig gestunken haben müssen. Ja.
Das ist der Blick in die Vergangenheit, da kann man natürlich noch ganz, ganz viel zu sagen, aber wie sieht es denn in die Zukunft aus? Wie weit kann man beim Thema Duft, Geruchsforschung schon in die Zukunft blicken?
Ja, es beginnt langsam natürlich. Das Tollste wäre natürlich, wenn man diese Informationen, die man von den Duftrezeptoren hat, wenn man die umsetzen könnte in Art Sensor. Also so wie Hunde, die können ja viele Krankheiten erkennen. Die können also Epileptiker, Diabetiker, die können auch Corona. Mit ihrer Nase können die ganz vieles erkennen. Und wenn wir das schaffen würden, eine Hundenase sozusagen auf eine Festplatte zu kriegen, wo man riechen kann, dann hätte man die Möglichkeit natürlich, dasselbe zu machen bei Patienten. Also wir konnten zeigen zum Beispiel, dass man eben schon Blasenkrebs zum Beispiel im Urin erkennen kann. Da gibt es einen Stoff, den wir gefunden haben, und da kann man schon frühzeitig Blasenkrebs erkennen. Gilt auch für Kolonkarzinom, für Darmkrebs und sowas. Aber das gibt es überall. Das heißt, also wir bräuchten eine elektronische E-Nose, wie man so schön sagt, die eben dieses Duftspektrum zum Beispiel von Hunden enthält. Und dann könnte man in der Arztpraxis schon so einen Sensor einbauen im Eingang. Und dann würde der, wenn ein Patienten dann den Körperduft wahrnimmt, gleich sagen, dem Arzt auf dem Computer, schau doch mal nach, wie es mit seiner Lunge ausschaut. Da sieht es so aus, als hätte er vielleicht Lungenkrebs, weil das etwas ist, was Hunde auch sehr gut riechen können, also was man identifizieren kann mit Düften.
Jetzt heißt es in der Forschung immer, ja, da sind uns manche Länder vielleicht weit voraus. Welches Land ist da schon sehr weit? Lässt sich dazu was sagen? China hat man oft immer im Fokus?
Also in Deutschland ist relativ wenig. Also an den INAUS ist aber eine ganze Reihe natürlich von Instituten natürlich. Aber an sich an den Duftrezeptoren nur wenige. Also wir kooperieren vor allem mit Südkorea, ein bisschen mit China, mit USA natürlich auch. Aber hier gibt es eben Fraunhofer-Institute, die schon intensiv an diesen elektronischen Nasen arbeiten. Die können dann zwischen verschiedene Pfefferminzsorten unterscheiden oder solche Dinge schon regeln, um eben zum Beispiel auch, wenn man was Falsches zumischt oder nicht so Wertvolles beimischt, zu erkennen. Aber die Krankheiten, denn wenn ich alles, was ich ausatme, da hätte ich ein Riesenspektrum an Krankheiten, die allein durch die Atemluft schon nach außen kommen. Da bräuchte ich nur eine elektronische Nase, um das wahrzunehmen. Das wäre ein wahnsinnig schönes und neues, modernes diagnostisches Mittel.
Ja, ein ganz weites Forschungsfeld dann natürlich.
Ein weites Forschungsfeld, ja.
Bei Tieren gibt es ja einige Geschichten. Sie haben jetzt die Hunde bereits erwähnt. Über Bienen gibt es da auch einiges. Was denn zum Beispiel?
Also es gibt für Insekten natürlich auch, für Bienen, auch für die Fruchtfliege Drosophila. Also man kennt deren Duftrezeptoren, die haben wir natürlich auch identifiziert, denen haben wir auch viel gearbeitet. Wir waren die Ersten, die so ein Drosophila, also einen Fliegenrezeptor charakterisiert haben. Und die kann man umprogrammieren, diese Rezeptoren von Insekten, dass die zum Beispiel Rauschgift erkennen können oder sowas. Und kann die dann so programmieren, dass Fliegen oder Bienen oder andere Insekten dahin fliegen, woher dieser Stoff kommt. Also damit könnte man am Flughafen zum Beispiel dann, wenn einer mit Rauschgift da unterwegs ist, dann sammeln sich bei dem die ganzen Fliegen an.
Okay.
Ja, oder so etwas. Also das sind auch so Ideen, wie man tierische Nasen, die sind einfach viel besser als unsere im Moment oder spezifischer, vor allem Hundenasen natürlich. Wobei die auch natürlich das Problem haben, dass sie sich an Düfte gewöhnen, wie wir auch, adaptieren sozusagen. Das heißt, nach 5 Minuten können sie den Duft auch nicht mehr riechen.
Ha.
Man muss also immer schauen, dass auch Tiere nicht zu lange in der Duftwolke sind. Mhm. Und wie wir das auch tun, wir riechen dann nach ein paar Minuten ja nichts mehr.
Ja, wir haben uns eingesprüht.
Wenn man noch mal ein, dann stinkt man irgendwie wie ein Iltis. Aber man selber riecht nicht mehr.
Ja.
Und dann fängt man an, wenn man wieder raus in die frische Luft geht und zurückkommt, riecht man es wieder. Und das geht bei Hunden genauso. Das heißt, die laufen dann zickzack, wenn die eine Spur verfolgen. Wenn die immer an der Spur der Beute laufen würden, würden die mit der Zeit auch nicht mehr riechen. Deswegen läuft dann nur zickzack, holt eine Prise frische Luft und kommt wieder zurück in die Spur.
Stimmt, das sieht man nämlich manchmal.
Ziemlich schlau, sieht man wirklich manchmal, ja.
Also, vielen Dank für diese spannenden Aspekte, Professor Hans Hatt.
Ich bedanke mich, ja. Vielen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.